Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Kant ein Rassist? Diese Frage ist gleichzeitig der Titel einer Online-Vorlesungsreihe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in diesem Wintersemester. Der Philosoph Immanuel Kant ist nicht nur bekannt als Autor epochaler Werke wie Kritik der praktischen Vernunft oder Zum ewigen Frieden. In seinen Werken gibt es auch ernstzunehmende Hinweise auf rassistische Passagen. Das zeigen WissenschaftlerInnen in dieser Vorlesungsreihe. Grund genug für uns, dieser Frage Kant ein Rassist in einer kleinen Berichterstattungsreihe nachzugehen. Im Dezember lief der erste Beitrag dazu von Andreas Beckmann, den Sie online noch nachhören können. Heute gibt er uns einen Zwischenbericht.
Unter den Zuckerinseln sind einige von beträchtlicher Größe, zum Beispiel Kuba. Weit wichtiger ist Santo Domingo. Auf dem französischen Teil allein sind 350.000 Sklaven. Die Zahl ist der eigentliche Maßstab des Reichtums.
Nicht nur in seiner Beschreibung von Haiti, des französischen Teils der Zuckerinsel Santo Domingo im Jahre 1782, sondern in seinem gesamten Frühwerk exponiert sich Immanuel Kant als geradezu schamloser Apologet des europäischen Kolonialismus, berichtet Pauline Kleingeld, Philosophiehistorikerin an der Universität Groningen in den Niederlanden.
Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein, dass Kant die Sklaverei verteidigt hat?
Wie alle mehr oder weniger aufgeklärten Europäer im 18. Jahrhundert war auch Kant im Rassedenken verhaftet.
Kant beruft sich auf diese Rassenhierarchie, wenn er die europäische Kolonialherrschaft befürwortet. Er behauptet, dass die Völker Indiens unter europäischer Herrschaft viel glücklicher wären.
Wissenschaftsgeschichtlich betrachtet lebte Kant in jener Epoche, in der die Europäer aufhörten, den Menschen als Geschöpf Gottes zu betrachten. Sie begannen zu verstehen, dass er aus der Evolution hervorgegangen und biologisch mit Tieren verwandt war, erklärte Historiker Uffe Jensen, stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin.
Interessant ist, finde ich hierbei, dass dadurch auch eine Debatte über die Grenzen des Menschlichen entsteht. Wo hört eigentlich das Menschsein auf und wo beginnt das Tier? Die ganzen Debatten, die es dann über bestimmte vermeintliche afrikanische Stämme oder eben afrikanische Gruppen, die man als Zwischenkategorie zwischen Mensch und Tier etabliert.
Eine solche Zwischenkategorie für möglich zu halten, erschien damals naheliegend. Die Wissenschaft versuchte ja gerade, den Übergang vom Tier zum Menschen zu entschlüsseln. Gleichzeitig entdeckten die Europäer bei ihren Expansionsbestrebungen auf der Südhalbkugel, dass es etwas gab, was man heute Diversität nennt. Menschen also, die Kulturen entwickelt hatten, die den Weißen völlig fremd waren und die meistens eine dunkle Hautfarbe zeigten.
Da es aber diese Diversität gibt, scheint es mir sinnvoll zu sagen, dass hier ein wissenschaftliches Fragen nach diesen Unterscheidungen zumindest historisch erklärlich ist, auch wenn wir das moralisch aus heutiger Sicht ablehnen.
Die moralische Verwerflichkeit des daraus resultierenden Rassedenkens erkannte Immanuel Kant zunächst nicht. Im Gegenteil, er beteiligte sich an der im 18. Jahrhundert üblichen Klassifizierung von Menschen. Die Ureinwohner Amerikas standen für ihn auf der alleruntersten Stufe, weil sie nicht einmal zu Sklavendiensten taugten. Anders als die Afrikaner auf den Zuckerinseln.
Die Mandik sind die allerbeliebtesten, weil sie die arbeitsamsten sind. Diese sucht man vorzüglich zu Sklaven, weil diese in der größten Hitze Arbeit vertragen, die kein Mensch aushalten kann.
Wenn das kein Mensch aushalten kann, dann erscheinen die, die diese Arbeit trotzdem schaffen, logischerweise nicht als Menschen. Kant reproduzierte hier ganz offen den brutalen Rassismus seiner Zeit. Das schien ihm nicht im Widerspruch zu dem von ihm gleichzeitig propagierten Universalismus zu stehen, also zu der Erkenntnis, dass alle Menschen gleich sind. Kant kannte ausschließlich weiße Menschen. Was er über andere zu wissen glaubte, entnahm er Berichten von Kolonisatoren oder Missionaren, deren Weltbild immer rassistischer wurde, je mehr sie sich fremde Kontinente unterwarfen, sagt Uffe Jensen.
Durch das Zusammenspiel von Expansion, Sklaverei und Kolonialismus auf der einen und Rassedenken auf der anderen Seite wurde sozusagen die vermeintliche Minderwertigkeit von anderen nicht-europäischen Rassen sichtbarer. Und Sklaverei kann man ja auch so verstehen, dass Sklaverei dazu geführt hat, die durchaus sehr individuellen und kulturell sehr unterschiedlich geprägten Menschen aus Afrika zu generalisieren. Die erschienen dann plötzlich natürlich spätestens auf dem Sklavenschiff als alle ähnlich, irgendwie gleich, weil die Sklaverei sie sozusagen enthumanisiert und damit in gewisser Hinsicht auch gleicher macht.
Universalismus und Rassedenken gingen damals Hand in Hand. Uffa Jensen hält es für möglich, dass das im heutigen Wissenschaftsbetrieb immer noch passieren kann.
Es scheint mir oft, dass noch in der Art und Weise, wie wir heute den revolutionären Universalismus des 18. Jahrhunderts erinnern, nämlich indem wir vor allem an die Errungenschaften der amerikanischen und der französischen Revolution erinnern, selbst darin scheint mir immer noch die Ungleichheit enthalten zu sein, weil wir nämlich so gut wie nie an die haitianische Revolution von 1791 erinnern, die ja als Sklavenaufstand entstand und denselben aufklärischen Universalismus schon für die damaligen Objekte des Rassedenkens in Anspruch nahm.
Genau das hatte Kant offenbar begriffen. Als die schwarzen Menschen sich gegen ihre Verdinglichung und Entmenschlichung durch die Sklavenhalter erhoben, erkannte Kant, dass sie Menschen waren. Nur ein Jahr nach der Revolution in Haiti schrieb er in »Zum ewigen Frieden« wieder über die Zuckerinseln. Aber diesmal ganz anders, berichtet Pauline Kleingeld.
Anstatt Informationen über die Art von Sklaven zu geben, die für die Arbeit in diesen Kolonien am nützlichsten sind, verurteilt Kant nun das europäische Verhalten auf eben dieselben Inseln als grausam und verwerflich.
Das Ärgste hierbei, oder aus dem Standpunkt des moralischen Richters betrachtet, das Beste, ist, dass sie dieser Gewalttätigkeit nicht einmal froh werden, dass all diese Handlungsgesellschaften auf dem Punkte des nahen Umsturzes stehen, dass die Zuckerinseln, dieser Sitz der allergrausamsten und ausgedachtesten Sklaverei, keinen Ertrag mehr abwerfen.
Kant sah nicht nur den ökonomischen, sondern vor allem den moralischen Bankrott der Kolonisatoren und wurde zu einem ihrer frühesten intellektuellen Widersacher. Insofern könnte man die Frage, ob er ein Rassist war, mit einem schlichten Ja-Aber beantworten. Er war es zunächst, aber er hat sich zum Schluss geläutert. Doch so einfach ist es nicht, schränkt Pauline Kleingeld ein.
Der Grund hierfür besteht nicht nur darin, dass Kant seine Stellung zum Geschlechterverhältnis nie verbessert hat, sondern auch darin, dass der Kant der Kritik der praktischen Vernunft nach wie vor der Kant der Rassenhierarchie ist. Wir sollten uns als philosophische Leser dazu verhalten.
Noch bis Ende des Monats beschäftigen sich verschiedene Wissenschaftler mit Kants Schriften. Am 25. Februar können Sie dann den Abschlussbericht von Andreas Beckmann hier bei uns in Aus Kultur und Sozialwissenschaften hören.